Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Sofern man sich bis jetzt gegen den Kauf von Bitcoin entschieden hat, dann wird man dafür seine guten Gründe haben und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man kann auch ohne Bitcoin glücklich werden. Am allermeisten werden hier aber Gründe genannt, die meines Erachtens etwas unzureichend sind. Ich möchte heute an alle Nicht-Investierten drei Fragen stellen. Wenn man diese drei Fragen mit Ja beantworten kann, dann ist aus meiner Sicht wirklich eine fundierte Grundlage für den Nichtkauf von Bitcoin gegeben. Wenn man aber sagt, vielleicht doch, dann möchte ich auch ganz kurz besprechen, was aus meiner Sicht die richtige Herangehensweise ist beim Kauf von Bitcoin. Und das Ganze wie immer kurz und knapp. Na, wollen wir mal schauen, legen wir los. So, zuerst einmal eine kurze Erklärung. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, in denen ich weniger häufig über Bitcoin spreche. Warum ist das derzeit häufiger Thema? Weil ich so viele Fragen dazu bekomme. Insbesondere von denjenigen, die nicht investiert sind, von denen, die mal investiert waren, aber dann vermeintlich zu früh ausgestiegen sind und von denjenigen, die noch drin sind, aber vielleicht mit einer zu großen Position, die sagen, ja, wo soll man denn hier mal Gewinne mitnehmen? Wie weit läuft das noch? Ich will gar kein Risiko, nicht so richtig, aber ich will auch nicht die Rallye verpassen. Das lässt sich nur über die Positionsgröße regeln. Also, zuerst einmal, ganz entscheidend, wer bisher voller Überzeugung und nach eingehender Studie von verschiedenen Quellen, die ich gleich beziehungsweise verschiedenen Gedanken, die ich gleich kurz anreißen möchte, für sich entschieden hat, ich kaufe kein Bitcoin. Wir lassen jetzt mal die Gründe außen vor, aber man hat seine Entscheidung getroffen, darum geht es ja schließlich in vielen Bereichen des Lebens, dann sollte man jetzt nicht ins Zweifeln geraten. Denn dann ist es wahrscheinlich der FOMO-Effekt, also Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, die einen jetzt aufgrund der stark steigenden Preise dazu veranlasst, seinen Standpunkt zu revidieren. Und das ist natürlich nicht richtig. Ich klicke mal kurz rüber. Wo handelt Bitcoin jetzt? Kleiner Zeitstempel, das können ja 20% sein innerhalb kürzester Zeit. Das ist vielleicht für viele auch das Problem. Also während ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, am Dienstag handelt Bitcoin bei 71.000 US-Dollar und damit ungefähr 2.500 US-Dollar unter dem Allzeithoch, aber deutlich höher als noch vor einigen Monaten. Es ist, wie schon angedeutet, vollkommen in Ordnung. Man kann ohne Bitcoin glücklich werden. Es geht hier also nicht darum, irgendjemanden zu überzeugen, in Bitcoin zu investieren. Ganz, ganz wichtig. Ich bekomme nämlich auch eine ganze Menge Mails, ich habe gesagt, von denjenigen, die investiert sind, bei denen aber das Gefühl der Unsicherheit trotz der Rendite, die schon aufgelaufen ist, so groß ist, weil man die Rendite eben nicht wieder abgeben will. Und die einzige Möglichkeit, Rendite, die man realisiert hat, zu einer Realität werden zu lassen, ist eben zu verkaufen. Ja, aber das will man ja nicht, weil man ja dann dabei sein möchte. Ich habe kürzlich unter einem Video, oder dann nicht mehr dabei wäre, aber man möchte eigentlich dabei bleiben. So müsste es richtig heißen. Und ich habe kürzlich in einem Video erläutert, dass ich mein Drittel meiner mittlerweile deutlich gewachsenen Position zwischen 95.000 und 100.000 US-Dollar verkaufen möchte. So, und natürlich, in den letzten Wochen bin ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil ich dachte, diese Rallye, die kommt so früh. Eigentlich sollten wir nach klassischem Zyklusverhalten ja erst im Oktober oder November ein neues Allzeithoch machen. Jetzt haben wir schon zu diesem Zeitpunkt ein neues Allzeithoch gemacht. Die ETF-Zuflüsse, in den letzten Tagen haben auch die ETF-Abflüsse gewirkt, eindeutig.
Und ihr seht aber, dass die meisten hier vor allem von GBTC waren, von Grayscale. Hier alleine, schaut mal hier, am 18. März 642 Millionen US-Dollar.
Aber wir sehen, dass hier eindeutig ein Kaufüberhang ist, sonst würden die Kurse nicht steigen. All das lässt mich vielleicht auch kurz überlegen, naja, dein Plan, den hast du ja vor diesem Zyklus aufgestellt. Und jetzt heißt es, je nach Quelle, Bitcoin könnte auf 125.000 US-Dollar steigen oder auf 150.000 US-Dollar. Bernstein, normalerweise ein Research-Haus aus dem Aktienbereich, hat sich das Ganze angeguckt. Ja, jetzt werden auch die klassischen Analystenhäuser auf Bitcoin schauen, aufgrund der Bitcoin-ETFs und sagen, ja, 150.000 werden es wahrscheinlich. Einfach mal so eine Kursverdopplung. Und dann kommst du ins Grübeln und sagst, ja, aber warum soll ich denn bei 95.000 US-Dollar ein Drittel verkaufen, wenn ich 150 safe kriege? Weil sie eben nicht safe sind. Und unter dem Video wurde das, mich freut das, durchaus kontrovers diskutiert. Wenn ich doch bullish bin für Bitcoin, wie kann ich denn ein Drittel jetzt rausnehmen? Das ist doch dusselig. Die meisten sagen, alles bis 100.000 sind nur noch Kaufkurse. Also warum denen dann, die zu spät gekommen sind, überhaupt die Bitcoin geben? Oder wie es Michael Saylor gesagt hat,
and everybody gets Bitcoin at the price they deserve.
Jeder bekommt den Bitcoin-Preis, Kaufpreis, den er verdient. Was will er damit andeuten? Wer jetzt nicht kauft, kauft im nächsten Zyklus, nur wird sehr viel mehr bezahlen. All das schwirrt an Gedanken im Kopf herum. Ist das alles Realität? Die einzige Wahrheit, die wir derzeit haben, hat einen Preis. Ja, wir kommen gleich noch zu dem, was dahinter steht. Und der beträgt jetzt, während ich drüber spreche, nicht mehr 71.000, sondern 70.970 US-Dollar. Was in einer Sekunde sein wird, in einem Tag oder in einem Jahr, wissen wir nicht mit Gewissheit. Deswegen nochmal, mir fällt keine Alternative dazu ein, mir vorher einen Plan aufzustellen. Und ich bin eben nicht der All-In-Guy, zumindest nicht an der Börse. Und das heißt, ich muss entsprechend meines Plans verfahren. Wenn ich den Plan jetzt so genau justieren könnte, weil ich wüsste, Bitcoin steigt auf jeden Fall auf 150.000. Ja, wenn ich es weiß, dann werde ich natürlich alles bei 150.000 verkaufen. Denn wenn dann eine Korrektur kommt, dann könnte ich ja 50% tiefer wieder einkaufen. All das weiß ich aber nicht. Und ich möchte am Ende des Tages, dass mein Plan dort steht und der A-Markt, der wird sich dann an meinen Plan halten oder nicht. Aber wenn ich mich nicht mehr an meinen Plan halte, dann habe ich überhaupt kein Konstrukt. Dann reagiere ich nur noch auf das aktuelle Preisverhalten. Also insofern, das ist ganz entscheidend für alle Investierten. Was ist aber, wenn ich nicht investiert bin? Dann gibt es natürlich vermutlich eine relativ große Gruppe derer, und die nimmt gerade zu, die mit einem zynischen Unterton feststellt, dass alles sei hier nur heiße Luft. Wie bei die Vergleiche werden dann angestellt zur Dotcom-Blase, passt meines Erachtens vom Preisverhalten nicht, weil das ja nicht mehrere Zyklen waren. Vielleicht Tulpenzwiebeln, ja, erinnert man sich mal, Tulpenzwiebeln waren mal dann einzelne so viel wert wie ein ganzer Häuserblock und. Also Spekulationsexzesse gab es immer wieder. Und diesmal sind es eben Einsen und Nullen und die sind beliebig reproduzierbar. Und dann kommt das Hauptargument, im Übrigen auch von einigen, wo ich es nicht erwarten würde, weil die sich sonst den allermeisten Themen ziemlich seriös nähern. Und das ist jetzt natürlich eine Deutung von mir. Es ist eine Spekulation mit Einsen und Nullen. Die Börse liebt so etwas. Also das heißt also überhaupt nicht das Anerkennen, dass vielleicht hier ein Konzept dahinter steht, sondern einfach nur, es ist halt die Börse. Es könnte auch irgendwas, wie so ein Meme-Stock. Das gesamte Kursverhalten passt aber meines Erachtens nicht wie eine Sau, die hier durchs Dorf getrieben wird. Im Gegensatz zu den Meme-Coins. Das ist im Prinzip etwas, was dem Bitcoin aktuell auch noch schadet, denke ich. Denn das ist reine Spekulation. Diese Memes, ich möchte sie gar nicht namentlich jetzt nennen, weil da sind manchmal auch Initiatoren dahinter, mit denen willst du wirklich keinen Ärger haben oder du brauchst eine anständige Rechtsabteilung, whatever. Also die Initiatoren werden reich damit und alle anderen werden reich, wenn sie rechtzeitig reingehen und dann den Run manchmal auch mehrere 1000% mitnehmen, aber da muss man wieder raus. Das ist Schrott, der kommt und geht und kommt und geht. Wenn man damit richtig zocken kann, dann wird man sicherlich reich damit. Das ist nicht meine Passion, es ist nicht mein Gebiet. Insofern, ich glaube, am Ende des Tages werden von diesen Meme-Coins, die ja nicht mal für sich in Anspruch nehmen, also die werden nur für die Zockerei überhaupt ins Leben gerufen. Da steht nicht mal irgendein Konzept dahinter. Und ja, dann sollen Zocker untereinander Spaß miteinander haben. Das ist eben wie im Casino. Da geht ja auch derjenige hin, der sich vorher im Klaren darüber ist. Er wird hier nicht immer gewinnen. Es gibt aber auch ganz viele, die genau das abschreckt. Und das kann ich auch nachvollziehen. Für mich ist das nichts, was hier der Seriosität zuträglich ist. Aber es ist nicht das Gleiche wie bei Bitcoin. Und man kann sich gegen Bitcoin entscheiden, aber nicht mit dem Argument, jetzt habe ich den Gedanken wieder, da ist ja gar kein intrinsischer Wert dahinter. Bitcoin produziert keine Dividenden, Bitcoin wirft keine Zinsen ab. Das gilt nun wahrlich für einige Basiswerte an der Börse, gar für ganze Assetklassen. Es tut ein bisschen weh natürlich und einige fühlen sich dann auch auf die Füße getreten. Deswegen kann ich vorwegstellen, ich bin selber dort investiert. Aber was ist denn Gold darüber hinaus? Ich habe hier unter einem der letzten Podcasts, nein, Entschuldigung, ich glaube, es war ein Video, verlinkt. Ansonsten sage ich es jetzt nochmal. Nee, es war ziemlich sicher ein Podcast. Jetzt weiß ich es wieder, weil ich mit dem lieben Tobi noch drüber gesprochen habe, was wir da vielleicht rausnehmen. Also, da hat Raoul Perl mit Peter Schiff gesprochen. Und Peter Schiff ist Anti-Bitcoin durch und durch und sagt, ja, Gold hat die Historie und Gold hat den. Und dann kommt's, Gold hat natürlich noch den Schmuckwert. Das ist Kokolores. Gold ist so viel wert, weil Gold ein begrenztes und knappes Gut ist und weil wir historisch dem Gold diesen werterhaltenden Charakter zugestehen. Und Gold ist auch knapp. Wenn Gold per Komet dann entdeckt wird oder abgebaut werden kann und mit einmal gibt es die zehnfache Menge von Gold, dann wird sich Gold im Preis ziemlich sicher zehnteln. Aber wir gestehen, wir haben das Vertrauen, dass Gold unsere Kaufkraft erhalten kann. Und daher kommt diese historische Funktion von Gold in einem Vermögensportfolio. Nicht von dem Schmuck, nicht von der Industrie, die dahinter steht. Ja, der industrielle Nutzen ist sonst sehr überschaubar. Und zum Teil, zumindest hat es den Anschein, kann Bitcoin hier Gold den Rang ablaufen. Aber auch darum geht's nicht, weil es geht heute nicht darum, andere Assetklassen im Vergleich zu Bitcoin zu sehen, sondern wenn ich mich dagegen entschieden habe, aus welchen Gründen, weil es zu spekulativ ist, kein intrinsischer Wert, auch das ist am Ende gültig. Wenn das für einen der Grund ist, dann werde ich hier niemanden umstimmen wollen. Ganz sicherlich nicht. Für mich gibt es aber drei Punkte und ich gebe ganz offen zu, sie sind gerade noch mal im wunderbaren, habe ich sie in zwei verschiedenen Reports gelesen. Der eine war übrigens sehr Bitcoin-kritisch und der andere war Bitcoin-positiv. Drei Punkte, die man für sich selbst behandelt haben sollte und das ist wenig Aufwand, bevor man sagt, ich kaufe nicht. Man kann auch einfach sagen, meine Güte, wie viele Investmententscheidungen werden getroffen, weil, ja, mache ich nicht, gefällt mir nicht, weiß ich nicht. Obwohl sich der oder diejenige 0,0 damit beschäftigt hat, einfach aus dem Bauchgefühl heraus. Und why not? Es ist ja euer Portfolio, es ist euer Geld, ihr könnt alles aus dem Bauch heraus machen. Aber wenn man sich einigermaßen fundiert gegen etwas entscheidet, dann ist der Punkt mit dem einigermaßen fundiert natürlich damit verbunden, in der Regel, dass man dann auch auf die fundamentalen Daten und Fakten schaut, die mir zur Verfügung stehen. Und ich würde es mal so beschreiben, um sich adäquat gegen Bitcoin zu entscheiden, sollte man zum einen darauf schauen, wie sich die Geldpolitik insgesamt, nicht nur in den USA, aber insbesondere auch in den dominierenden USA entwickelt. Loose, also locker, wäre noch, man muss sich nämlich mal überlegen, mit was für einer Inflation wir es zu tun hatten und wie zart dennoch die Geldpolitik mit der Wirtschaft umgeht. Das heißt also, ich bin davon überzeugt, dass um auf der einen Seite Bevölkerungswachstum und auf der anderen Seite Wirtschaftswachstum auszugleichen, wir es in den nächsten Jahren mit einer extrem lockeren Geldpolitik zu tun haben, die nicht immer mit steigenden Kursen einhergeht, die aber unvermeidlich mit einem Kaufkraftverlust von Fiat-Geld einhergeht. Das werden wir zum einen in Form von Verbraucherpreisinflation spüren, aber wir merken es noch viel, viel stärker in Form von Asset Price Inflation, also dass die Sachwerte um uns herum immer teurer werden. Und darauf hat Bitcoin wie keine andere Anlageklasse reagiert. Wenn wir uns dann noch damit beschäftigen, zweiter Punkt, wie Zentralbanken funktionieren, worauf sie reagieren, was für Ziele sie haben. Auch da können wir uns die Vergangenheit anschauen und da gibt es natürlich mehr als nur diese eine Kennzahl, aber die kann man sich auch anschauen. Wie ist die Geldmenge gestiegen in den letzten Jahren? Und welche Anlageklasse hat praktisch als einzige in diesem Ausmaß, nein, gar nicht wahr, Tech-Werte haben, Aktien insgesamt haben auf die Ausweitung der Geldmenge reagiert, Tech-Aktien haben stärker darauf reagiert, am stärksten haben Kryptos, / Bitcoin darauf reagiert. Wenn man sagt, ja, das gilt aber auch für andere Sachanlagen, für andere Sachwerte, die steigen ja dann auch. Insbesondere die ich relativ schnell kaufen und verkaufen kann. Wir spüren mehr und mehr einen Trend zu Sachwerten, die man schnell kaufen und wieder verkaufen kann. Das gibt einem vielleicht das Gefühl der Sicherheit. Wir sind zwar in Deutschland relativ immobilienlastig, wenn man sich aber die Entwicklung des Immobilienmarktes anschaut, dann gibt es hier nicht nur positive Aspekte, die wirken. Es hängt auch mit der Kaufkraft insgesamt zusammen, wer kauft die Objekte und so weiter und so fort. Also im Top-Top-Top-Bereich, wenn man die, ja, das Apartment von Karl Lagerfeld, dafür wird es immer Käufer geben. Aber insgesamt gibt es für den Immobiliensektor auch Gegenwind, um es mal so stehen zu lassen. Aber auch Immobilien dürften positiv darauf reagieren, auf die Ausweitung der Geldmenge. So, und der dritte Punkt, der einfach, wo man sagen müsste, fair enough, dass man das tut, ist das Bitcoin White Paper zu lesen. Ich habe es hier auf Englisch, es gibt garantiert auch eine Übersetzung, wenn man es einfach auf Google sich anschaut. Ich habe es einfach mal hier unten eingestellt. Ja, es hat 9 Seiten, Überschrift Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, written by Satoshi Nakamoto. So, und wenn man sich das durchliest und wie gesagt gerne auch die Übersetzung eingeben oder eine übersetzte Version sich raussuchen, dann gibt es gar nicht mehr so viele, die im Anschluss sagen, nee, das ist ja totaler Quatsch. Das Bitcoin White Paper ist meines Erachtens ziemlich genial. Das ist keine Garantie dafür, dass Bitcoin ein Erfolg wird, weil selbst das beste Unternehmen nicht zwangsläufig erfolgreich wird. Dazu braucht es auch ein bisschen Glück, es braucht die richtige Stimmung, es braucht die richtige Adaption und, und. Es gibt keine Garantie für Erfolg, es gibt schon gar keine Garantie für Rendite. Aber die drei Punkte könnte man sich, glaube ich, mal vornehmen. Und wenn man dann sagen kann, habe ich mir alles vorgenommen, aus meiner Sicht Bitcoin ist nicht die Antwort, dann ist es in Ordnung. Ja, das Glück der Erde liegt nicht in Einsen und Nullen, da bin ich mir sehr sicher, und auch nicht in Bitcoin. Aber es wird einem vielleicht eine andere Perspektive geben. Und wenn das Urteil am Ende das gleiche bleibt, ist es auch vollkommen in Ordnung. Und ich bekomme nämlich auch die Fragen, wie soll ich denn bei diesen Aussichten, wie soll ich da in meinem ETF-Sparplan bleiben? Und das ist einfach nicht die Herangehensweise. Das schreibe ich auch nur kurz und knapp zurück. Es spielt gar keine Rolle, wie hoch das theoretische die Erfolgswahrscheinlichkeit von Bitcoin ist. Es spielt keine Rolle. Es gibt immer Risiken. Und es gibt vor allen Dingen auch die Risiken, die wir heute nicht kennen. Aber es gibt bei Bitcoin auch Risiken, die ich heute schon benennen kann. Zum Beispiel, dass 40% der Bitcoin in den Händen von 0,1% der Anleger sind. Ja, ich glaube, es sind ungefähr 1000 Wale, die man ausmacht bei Bitcoin, die haben 40 oder über 40% der Bestände. Und ein Michael Saylor tut vieles, um in dieser Liga ganz nach oben aufzusteigen. Und es ist nie gut, wenn eine Assetklasse von wenigen Marktteilnehmern im Preis beherrscht werden kann.
And MicroStrategy won't quit.
Is your strategy, you just don't give a shit, you're buying no matter what?
Yeah.
Und wenn man jetzt auf die Idee kommt, sich das schön zu reden und zu sagen, ja, aber die werden ja niemals verkaufen zu, ja, werden die niemals, kennen wir die 1000 Bitcoin-Wale? Ich glaube, bis auf einige wenige sind sie unbekannt. Was weiß ich, was die machen oder was die Erben von denen damit machen? Vielleicht sagen die sich, weißt du was, ich kaufe mir lieber einen Kometen. Also das ist nicht gut. Konzentration in wenigen Händen ist aus meiner Sicht ein Nachteil. Und von daher, es gibt für mich nie das All-In-Szenario. Man sollte nicht seine langfristigen ETF-Sparpläne auflösen und jetzt All-In-Bitcoin gehen. Aber wenn man, was verliert man, wenn man sagt, ich nehme vielleicht 1 oder 2 oder 3%, je nach Risikoneigung? Bei mir waren es ja nicht mehr. Ja, es waren sogar weniger als 3%. Nur zu einem früheren Zeitpunkt gekauft. Und jetzt ist es halt im Vermögensportfolio deutlich gestiegen. Und ich werde es dann auch wieder reduzieren, wenn der Anteil zu groß wird. Ja, so langweilig mache ich das. Und ich habe es ja gesagt, abschließend wollte ich noch gerne darüber sprechen, wie man aus meiner Sicht, wenn man jetzt noch nicht investiert ist, ich weiß, es gäbe ganz viel darüber zu sprechen, aber ja, auch nicht alles in einer Folge. Ich glaube, wenn ich heute noch nicht investiert wäre, dann würde ich nicht auf den perfekten Einstiegszeitpunkt warten, weil ich schlicht und einfach nicht bestimmen kann, wann das sein wird. Warum nicht das machen, was man auch im Aktienbereich macht? Also einfach mit dem Durchschnittskosteneffekt arbeiten, der im Übrigen für sich betrachtet keinen Vorteil bietet. Es ist mehr ein psychologischer Vorteil und es hat mehr den Vorteil, dass ich mich dann zu so einer gewissen Disziplin aufraffe. Der Durchschnittskosteneffekt ist nicht renditefördernd. Also das heißt, dass ich in Tranchen zum Beispiel jede Woche oder jeden Monat kaufe. Renditefördernd ist das nicht. Sollte Bitcoin nämlich jetzt einfach weiter steigen, dann wäre es logischerweise sinnvoller, mathematisch nachvollziehbar, 100% jetzt zu investieren. Nur weil ich genau das eben nicht weiß. Und wenn ich also sage, ich möchte vielleicht über Jahre hinweg investiert sein, ich weiß nicht, ob heute ein hoher oder niedriger Preis ist, dann nehme ich halt eine Rate, etwas, von dem ich sagen kann, das steht in Relation zu meinem Gesamtvermögen, was das auch immer, in welcher Größenordnung das auch immer ist. Und dann kaufe ich monatlich wiederkehrend. Man kann es auch wöchentlich machen. Bei der Volatilität wird man da vielleicht sogar noch die besseren Ergebnisse erzielen, aber vielleicht auch nicht. Also, wieder ein Sparplan auf Bitcoin. Ehrlicherweise, wenn ich nochmal starten würde, mittlerweile ist das für mich nicht mehr so sinnvoll. Es sei denn, ich wollte meinen Bestand ausbauen, aber eigentlich habe ich genug, denke ich im Moment. Ja, wer weiß, wenn wir in einem Jahr drauf gucken, dann war es vielleicht doch nicht genug. Aber darum geht es ja nicht. Sondern es geht ja darum, jetzt davon auszugehen, dass man eben eine Positionsgröße hat, mit der man selber auch gut schlafen kann. Alles andere darüber hinaus ist Spekulation und die muss natürlich auch mit dem Stop abgesichert sein. Also in einer regelmäßigen Art und Weise, in einer Sparrate zu kaufen. Ich glaube, das ist die beste Art und Weise, um jetzt noch in Bitcoin zu investieren. Ich bin gespannt auf das Feedback. Ich freue mich. Bis zur nächsten Folge. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.